Wenn wir in den nächsten Wochen alle Kräfte mobilisieren, um jede Stimme kämpfen, dann können wir unser Ziel erreichen. Dann werden wir es schaffen, die SPD zur stärksten Partei zu machen.
Altbundeskanzler Gerhard Schröder bläut seiner SPD Zuversicht ein. Heute beim Parteitag in Dortmund. Willkommen, meine Damen und Herren, zum Bericht aus Berlin. Der Countdown läuft. 91 Tage noch bis zur Bundestagswahl. Nach Umfragewerten ist die SPD wieder dort unten angekommen, wo sie Ende Januar gestartet war. Und deshalb ist die entscheidende Frage, kann Martin Schulz das Ruder herumreißen? Wissen werden wir das erst später. Aber das Signal des Programmparteitags heute, so meine Kollegin Ulla Fiebig, das ist klar. Die Aufholjagd soll beginnen.
Martin Schulz spürt die Last auf seinen Schultern. Das sagt er und das merkt man. Auch wenn es seine Partei gut mit ihm meint, mit den riesigen Erwartungen muss er alleine fertig werden. Schulz ahnte schon, was auf ihn zukommt, als er mit 100% zum Parteichef gewählt wurde. Euphorisch waren vor allem die anderen.
Wenn ich es vorher gewusst hätte, hätte ich ein paar gefragt, ob sie nicht vielleicht. Aber du läufst ja nicht durch den Saal und sagst, wähl mich nicht. Also das ist schon auch eine Bürde, ja.
3 Monate sind seit den 100% vergangen. Ein emotionales Auf und Ab für Schulz und die SPD. Deshalb ist die Rede in Dortmund jetzt so wichtig, die Chance für den finalen Aufbruch. Schulz platzt fast vor Ungeduld. Er will die Auseinandersetzung. Und deshalb ärgert er sich über Merkels Union, die lieber schweige.
Es gibt ja Angela Merkel. Das reicht ja. Ja. Ein erfolgreiches Modell 2009, auch ein erfolgreiches Modell 2013, nicht mehr im Jahre 2017.
Der SPD bleibt gerade auch nichts anderes übrig als Optimismus. Nach der NRW-Wahlniederlage und der großen Ratlosigkeit hat sie sich geschüttelt, hat am Programm gearbeitet, Konzepte vorgelegt. Das Eintreten für mehr Gerechtigkeit zieht sich durch wie ein roter Faden, auch in der Rede von Martin Schulz.
Für uns als sozialdemokratische Partei ist das wichtiger als für alle anderen Parteien. Die Menschen müssen wissen, sie können uns vertrauen, weil wir die Partei sind, die ihre Lebensleistung respektiert und sie in den Mittelpunkt unserer Politik stellt.
Schulz zeichnet heute auch die großen Linien, beschreibt die Welt in einem epochalen Umbruch, etwa wegen der Digitalisierung. Dazu hat Schulz bislang eher wenig gesagt. Jetzt fordert er für Deutschland und Europa mehr Mut und mehr Innovationen.
Man muss nicht immer, aber manchmal von den Vereinigten Staaten von Amerika lernen und dass wir mehr Risikobereitschaft haben, dass wir junge Männer und Frauen ermutigen müssen zum Risiko und dass wir ihnen dabei helfen müssen. Das ist der Kulturwandel, den wir brauchen.
Und die SPD braucht de facto mehr Zustimmung. Auf ihr Steuerkonzept von Anfang der Woche gab es erstmals seit langem wieder ein recht positives Echo. Gern würde die SPD auch die Debatte um die Rentenpläne führen, reibt sich hier aber weiter an der Union auf.
Wenn dann eine Partei hingeht und sagt, damit haben wir nichts zu tun, das diskutieren wir nicht im Wahlkampf, dann ist das Arroganz der Macht und nichts anderes, Genossinnen und Genossen.
Es werden noch harte 3 Monate für Martin Schulz. Wer wüsste das nicht besser als Altkanzler Schröder? Sein Auftritt heute mit großer Symbolkraft. 2005 hatte er in wenigen Wochen die Union fast eingeholt. Und warum sollte es diesmal nicht wieder so sein? Aufbauarbeit für Schulz, das Wahlkampfteam um Hubertus Heil und all die anderen, die noch mithelfen sollen.
Und hier ist er, der Generalsekretär der SPD, Hubertus Heil, zugeschaltet aus Dortmund. Guten Tag, Herr Heil.
Grüße Sie ganz herzlich nach Berlin.
Herr Heil, noch immer liegt die Union meilenweit in Umfragen vor der SPD. Nach dem Parteitag der SPD heute, wie wollen Martin Schulz, Sie und Ihre Partei das Blatt wenden?
Erstmal war das ein sehr starkes Signal hier von Dortmund. Die SPD hat den Anspruch, unser Land eine gute Zukunft zu führen, hat ein klares Programm und eine klare Nummer 1. Und wir setzen auf einen Wettbewerb zwischen den großen Volksparteien, den konservativen CDU, CSU und der SPD. Und das Rennen ist offen. Am Ende entscheiden die Wählerinnen und Wähler.
Gerechtigkeit ist ja das wichtigste Schlagwort im Wahlkampf der SPD. Kann die SPD mit einem Gerechtigkeitswahlkampf erheil punkten in einem Land, dem es wirtschaftlich derart gut geht wie Deutschland momentan?
Ja, weil es bei der Gerechtigkeit um gerechte soziale Verteilung geht, um gleiche beispielsweise Beiträge zu den Krankenversicherungen zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern. Es geht aber um Leistungsgerechtigkeit genauso, darum, dass man einen gerechten Lohn bekommt oder dass Kinder und Jugendliche eine gute Bildungschance haben, unabhängig von ihrer Herkunft, dass Talent und Leistung zählt. Und es geht um Zukunftsgerechtigkeit, um Investitionen in Deutschlands Zukunft, um die wirtschaftliche Zukunft zu sichern, in Bildung, in Forschung und Infrastruktur. So verstanden steht der Begriff Gerechtigkeit für den Aufbruch, den Deutschland jetzt braucht, damit wir auch in Zukunft wirtschaftlich erfolgreich sind und damit es gerechter zugeht.
Herr Heil, Sie und die SPD, auch Martin Schulz, legen größten Wert darauf, dass alle Wahlversprechungen der Sozialdemokratie sehr präzise, solide und seriös gegenfinanziert sind. Gerade bei der Rente geht das nur über massive Steuerzuschüsse in Milliardenhöhe. Und diese Steuerzuschüsse sind abhängig von Steuereinnahmen und die Steuereinnahmen wiederum sind abhängig von der Konjunktur. Was machen Sie, wenn die Konjunktur in Deutschland mal nicht mehr so brummt wie eben?
Deshalb ist es ja notwendig, dass wir für Investitionen in Deutschland sorgen. Bei aller Freude darüber, dass es jetzt im Moment wirtschaftlich gut läuft, wir fangen schon wieder ein bisschen an, auch von der Substanz zu leben. Und deshalb muss Deutschland investieren. Wir müssen die Rahmenbedingungen für die Privatwirtschaft setzen, damit die investieren. Und die öffentlichen Investitionen müssen wir steigern, zum Beispiel im Bildungsbereich. Nur wenn wir das schaffen, schaffen wir in 20er Jahren übrigens die Grundlagen. Das heißt, unser Rentenkonzept fußt auf zwei Säulen. Zum einen geht es darum, im Rentenrecht dafür zu sorgen, dass wir die Beiträge stabil halten, dass wir aber auch ein Rentenniveau sichern, dass das nicht absackt. Und das geht aber auch nur, wenn wir am Arbeitsmarkt in den 20er Jahren erfolgreich sind. Das heißt, dass wir uns der Digitalisierung stellen, dass wir auf Bildung, auf Weiterbildung setzen und eben auf Investitionen. Wenn wir das mutig anpacken, dann hat Deutschland eine gute Zukunft und übrigens auch eine gute Altersvorsorge für alle Generationen. Aber dafür muss man jetzt anfangen und kann nicht wie Frau Merkel einfach tatenlos zugucken, wie die Entwicklung weitergeht. Wer morgen sicher leben will, muss heute für Reformen sorgen.
Und Sie sind sich sicher, Herr Heil, das geht ohne eine Erhöhung des Renteneintrittsalters?
Ich bin mir sicher, dass das möglich ist. Es ist unser Ziel. Die Diskussion darüber, die Herr Spahn von der CDU führt, dass man bis 70 oder 75 arbeiten soll, das ist ein Anschlag auf die Lebensleistung von Menschen. Wir brauchen einen fairen Ausgleich, einen neuen Generationenvertrag für die Jüngeren, die mittlere Generation und auch die Älteren. Wir reden ja über das Jahr 2030, über die Frage, wie wir dann dastehen. Dafür hat die SPD ein gerechnetes Konzept. Das ist das Verdienst von Andrea Nahles. Die Union hat kein Konzept, sondern sie sagt, sie will einfach zugucken, dass die Beiträge immer weiter in die Höhe gehen, dass die Lebensarbeitszeit immer weiter steigt und dass das Rentenniveau nach unten rasselt. Ich finde, das ist gut, dass es Auswahl gibt am 24. September. Auch über die Rente wird in Deutschland abgestimmt bei der Bundestagswahl.
Dankeschön nach Dortmund an Hubertus Heil. Und ich füge hinzu, das Schaltgespräch mit Hubertus Heil haben wir aus Termingründen vor der Sendung aufgezeichnet. Bei mir im Studio begrüße ich nun den Bundesminister der Finanzen, Wolfgang Schäuble. Guten Abend, Herr Schäuble.
Guten Abend, Herr Baumann.
Wir haben es gehört, Herr Schäuble, die SPD kritisiert massiv beim Thema Rente, habe die Union nichts bzw. nichts Konkretes zu bieten. Was sagen Sie?
Naja, wir haben ja gemeinsam ein durchgerechnetes, ausfinanziertes Konzept bis 2030. Herr Heil redet ja von der Zeit nach 2030. Das hängt im Übrigen wesentlich davon ab, wie die wirtschaftliche Entwicklung da bis dahin läuft. Das sind jetzt 13 Jahre aus heutiger Sicht. Deswegen ist es eine etwas merkwürdige Attitüde, die er da hat. Wir haben klare Positionen für die Rentenentwicklung. Und was wir nach 2030 machen, das werden wir in den nächsten Jahren gemeinsam im Lichte der wirtschaftlichen Entwicklung miteinander besprechen.
Aber ein Unterschied scheint zu sein, eine Erhöhung des Renteneintrittsalters ist für Sie kein Tabu.
Na, wir haben ja im Augenblick bis 2030, steigt ja das Renteneintrittsalter jedes Jahr um einen Monat. Das Ende 2030. Aber wenn die Lebenserwartung weiter steigt, dann ist damit natürlich nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Aber Herr Heil hat die Frage ja auch, wenn ich mir das erlauben darf, nicht beantwortet, sondern er ist gleich ausgewichen und hat dann irgendetwas auf die CDU geschimpft. Wir müssen doch ehrlich sagen, wenn wir länger leben, wenn die Lebenserwartung steigt, dann werden wir nicht immer kürzer arbeiten können.
Lassen Sie uns über Ihr Fachgebiet sprechen, die Steuern. Berechnungen Ihres Ministeriums, die wir seit Freitagabend letzter Woche kennen, sagen, trotz steigender Militäretats, trotz Milliardenrücklagen für Flüchtlinge, trotz höherer Zuweisungen des Bundes an die Länder ab 2020 wird es im Zeitraum von 2019 bis 2021 noch einen Spielraum geben von etwa 14,8 Milliarden Euro. Sie hatten in Aussicht gestellt, für die Union zu sagen, es soll Steuererleichterungen, Entlastungen geben in der Größenordnung von 15 Milliarden Euro pro Jahr. Mit diesem zusätzlichen Spielraum kann die Entlastung noch stärker sein?
Ja gut, ich meine, man muss unterscheiden. Die Zahlen für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung sind die Summe von mehreren Jahren. Die weisen ja aus, dass wir gut, solide gewirtschaftet haben. Und sie zeigen aus, dass wir in einer guten Lage sind, dass unsere Finanzpolitik dazu geführt hat, dass die Wirtschaft ja besser läuft als in den meisten anderen Ländern und dass der Arbeitsmarkt viel besser ist und dass die Löhne im Übrigen stärker gestiegen sind, die Reallöhne und die Renten, als in zurückliegenden Jahren. Das ist ja das Entscheidende. Und dann sagen wir, meine Position seit langem ist, wir müssen in der nächsten Legislaturperiode dafür arbeiten, dass die Steuerbelastung, auch wenn wir keine Steuern erhöhen, wir haben ja in der letzten Legislaturperiode keine Steuern erhöht, wir haben ja Wort gehalten, dass sie nicht doch allmählich ansteigt. Und deswegen sollten wir in dieser Größenordnung, die ich schon vor anderthalb Jahren genannt habe, pro Jahr die Steuern korrigieren. Über die Einzelheiten reden wir in der Union. Wissen Sie, wir haben es nicht ganz so eilig mit dem Wahlprogramm, weil wir im Augenblick noch mit verantwortlichem und gutem Regieren beschäftigt sind.
Herr Schäuble, eine entlastende Wirkung kann zweifelsfrei haben auch das Abbauen oder das Streichen des Solidaritätszuschlags. Ja. Da sagt die SPD sehr präzise, bis 2024, hat Olaf Scholz durchgerechnet, können wir den abgebaut haben. Sie haben bislang gesagt, abschmelzen in Stufen bis 2030. Geht es wirklich nicht schneller?
Ich halte das für die bessere Lösung. Die SPD hat ja im Bereich der Einkommensteuer keine Entlastungen vorgesehen. Sie hat eine Umverteilungsvorschläge gemacht. Das ist ja die Mogelpackung in dem Steuerkonzept der SPD. Und dann will sie nur den Solidaritätszuschlag senken, weil der nur dem Bund zugutekommt und nicht den Ländern. Bei einem Bürgermeister wie Herrn Scholz kann ich das gut verstehen. Der spart lieber bei anderen als im eigenen Haushalt. Die Einkommensteuer, die Körperschaftssteuer, die Mehrwertsteuer kommt Bund und Ländern zugute. Die profitieren alle von Mehreinnahmen. Wenn wir Mehreinnahmen ein Stück weit korrigieren, müssen auch die Mehreinnahmen entsprechend ihrem Anteil tragen.
Also ich halte mal fest, momentan jedenfalls, vielleicht mit der Ausnahme der einen oder anderen Milliarde, bleibt es bei dem Entlastungsvolumen, das Sie bislang genannt haben. Bis hierher erstmal besten Dank. Wir reden nach dem nächsten Beitrag gleich weiter, Herr Schäuble. Ja, zu unserem nächsten Thema. Den Staatsbankrott Griechenlands haben die Finanzminister der Euro-Länder letzte Woche abgewendet. Athen bekommt 8,5 Milliarden Euro, um seine Schulden zu bedienen. Das Geld kommt aus dem dritten Hilfspaket für Griechenland. Deutschland hilft mit und Deutschland zahlt mit. Anders der Internationale Währungsfonds. Formal ist er zwar am Rettungsprogramm beteiligt, aber Geld gibt er bislang nicht. Und genau das stößt einer Reihe von Abgeordneten sauer auf. Deshalb verlangen sie, die Griechenlandhilfe gehört im Plenum des Bundestages neu debattiert und entschieden. Aber, so Tamara Antoni, der Bundesfinanzminister scheut die neuerliche Befassung auf großer Bühne.
2 mal 3 macht 4, bitte, 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 und 3 macht 9. Ich mach mir die Welt, bitte, bitte, wie sie mir gefällt. Bitte, bitte, wie sie
Wolfgang Schäubles Wort hat Gewicht. Seine Visionen können die Welt verändern. Zum Beispiel vor 2 Jahren. Er muss ein Hilfspaket in Milliardenhöhe für Griechenland durchs Parlament bringen. Gegen die Stimmen murrender Abgeordneter. Sein Zauberwort? IWF. Geld für Griechenland, das gibt es nur, wenn der Internationale Währungsfonds dabei ist.
Die Eurogruppe ihrerseits hat entsprechend der Position der Bundesregierung klar gesagt, dass eine weitere Beteiligung des Internationalen Währungsfonds auch finanziell unverzichtbar ist.
Die Abgeordneten sind nun überzeugt, stimmen dem Hilfspaket zu. 2015, Griechenland bekommt Kredite in Milliardenhöhe. 2016 nochmals. Das Geld dafür kommt allerdings allein aus Europa. Christine Lagarde, die Chefin des Internationalen Währungsfonds, ist zwar bei den Verhandlungen mit am Tisch, beteiligt sich aber nicht finanziell.
Der Internationale Währungsfonds ist nicht wirklich beim dritten Hilfspaket dabei, denn es bringt kein Geld ein. Und auch viele seiner Vorstellungen werden ja nicht berücksichtigt.
Aber Schäuble bleibt bei seinem Wort, bei seinem Zauberwort. Der IWF ist dabei und das gilt für ihn auch noch in 2017.
Denn dieses Programm, das wir verabredet haben 2015, schließt die Beteiligung des IWF ein. Aber ich glaube, es ist eine sehr theoretische Diskussion.
Eine sehr theoretische Diskussion, die praktische Auswirkungen für Griechenland und den deutschen Steuerzahler haben kann. Denn der IWF will einen Schuldenschnitt oder wenigstens Schuldenerleichterungen. Schäuble will das nicht. Und das stört so einige Abgeordnete. Nächste Woche sollen sie weiteren Krediten für Griechenland zustimmen. Und darüber wollen einige erneut das Parlament abstimmen lassen.
Ich glaube, die Geschäftsgrundlage ist entfallen, dadurch, dass der IWF sich weiterhin finanziell nicht beteiligt. Und da sollte man ein Votum des Bundestages dafür einholen.
Man kann im Sommer 2015 nicht versprechen, dass der IWF dabei ist, wissend, dass der IWF einen Schuldenschnitt will, dann 2 Jahre rumschwurbeln und jetzt, wo jeder gemerkt hat, dass der IWF nicht dabei ist, weil er einen Schuldenschnitt will, den Wolfgang Schäuble erst nach der Wahl will, das Ganze in den Haushaltsausschuss schieben und es nicht öffentlich im Parlament diskutieren wollen. Das ist unredlich, aber das ist Wolfgang Schäuble.
Wolfgang Schäuble will die große Diskussion über Griechenland vermeiden. Nur der Haushaltsausschuss soll darüber entscheiden. Da macht er sich die Welt, wie sie ihm gefällt.
Herr Schäuble, ohne finanzielle Beteiligung des IWF hat sich die Geschäftsgrundlage geändert. Das sagen auch Abgeordnete in Ihrer eigenen Fraktion. Warum scheuen Sie, dass der Bundestag im Plenum das neu debattiert und entscheidet?
Gar nicht. Die gesetzliche Regel ist so, dass wir über das Ergebnis der Eurogruppenberatungen letzte Woche den Haushaltsausschuss unterrichten müssen. Der muss dann zustimmen. Er kann auch entscheiden, dass es ins Plenum geht. Der Herr Kahrs, der eben mir Täuschung vorwirft in dem Bericht, der hat es verhindert, dass der Haushaltsausschuss in der vergangenen Woche überhaupt sich mit dem Thema befasst hat. Man hätte im Haushaltsausschuss beraten und wenn man gewollt hätte, beschließen können, der Bundestag soll sich damit befassen.
Kann man das immer noch. Die Sitzung ist nächste Woche Mittwoch.
Kann man immer noch
im Haushaltsausschuss
machen. Ich habe nicht die geringsten Schwierigkeiten, darüber offen zu reden. Der IWF hat andere Berechnungen als die europäischen Institutionen. Er ist sehr viel skeptischer. Das Ziel dieses Programmes ist, dass Griechenland ab Ende des Programms, Mitte nächsten Jahres, wieder auf eigenen Beinen stehen kann, sich ohne weitere Hilfe seine Liquidität auf den Finanzmärkten besorgen kann. Der IWF hat ein Programm beschlossen. Er wird allerdings mit der Auszahlung erst beginnen, wenn gegen Ende des Programms eine neue Schuldentragfähigkeitsanalyse nach den Regeln des IWF, die wir Europäer nicht für die richtigen halten, die Voraussetzungen schafft. Ich muss das sagen können, denn wenn Sie einen Bericht bringen, der so falsch die Dinge darstellt, muss ich ja die Chance haben, es wenigstens richtig zu stellen.
Also der Bericht ist zustande gekommen auf einer Vielzahl von Gesprächen. Und da möchte ich noch eines zitieren.
Sie brauchen nur das, wenn Sie einen Abgeordneten in der CDU-CSU-Fraktion finden, der anderer Meinung ist. Wir haben letzte Woche in der Fraktion darüber berichtet.
Eine Diskussion um Schuldenerleichterungen, die fast unabwendbar sind, scheuen und sagen, erst nach der Wahl, weil wir müssen die AfD nicht größer machen, als sie schon ist.
Die Diskussion ist die, dass wir schon 2015 gesagt haben, wir brauchen ein Programm. Griechenland muss seine Wirtschaft reformieren, restrukturieren. Griechenland muss irgendwann in der Lage sein, auf eigenen Beinen zu stehen. Und dazu finanzieren wir die dafür notwendige Zeit. Das ist der entscheidende Punkt. Das wird immer weggewischt. Wissen Sie, Sie finden unter 700 Abgeordneten immer einen, der anderer Meinung ist. Ich habe in der Fraktion letzte Woche ausführlich berichtet. Ein einziger Abgeordneter hat eine kritische Frage gestellt.
Dankeschön, Herr Minister, für dieses Gespräch im Bericht aus Berlin. So viel, meine Damen und Herren, heute von uns. In den kommenden Wochen präsentieren Ihnen Tina Hassel und ich im Bericht aus Berlin die ARD-Sommerinterviews. Los geht's am nächsten Sonntag mit Katrin Göring-Eckardt von den Grünen. Ihnen noch einen schönen Abend bei uns im Ersten.